Nachdenken über diese Frage, wenn ich jetzt Jesus treffen würde, was würde ich gern mit ihm besprechen? Gibt es da vielleicht etwas in deinem Leben, wo du sagst, da komme ich nicht mit zurecht, das ist ein Problem, das ist zu groß für mich? Sagst du, ich wollte schon immer irgendwas, eine ganz bestimmte Sache wissen und die kann ich jetzt endlich mal loswerden? Oder sagst du, nee, ich habe eigentlich gar keine Frage, ich habe nur das Interesse, wie sieht er eigentlich aus? Jesus und die Suchenden, wie Mechthild schon gesagt hat, haben wir zwei Teile. Erstmal werde ich euch ein bisschen mit hineinnehmen in das, was wir aus der Bibel erfahren können über Begegnungen von Jesus mit Menschen, die auf der Suche waren, und dann später im Gottesdienst habt ihr die Chance, Fragen zu beantworten. Was machen wir, wenn Fragen zu stellen und die ich dann alle autoritativ beantworten werde? Was machen wir, wenn wir mehr als 6, 7 Fragen haben? Entweder nächste Woche wiederkommen, noch ein paar Fragen, oder wir haben auch schon gedacht, wir wollen einfach die Fragen und die Antworten auf unsere Homepage stellen. Aber ich dachte, es wäre vielleicht gut, wenn wir jetzt am Anfang nochmal einen Augenblick einfach still sind. Und wenn du vielleicht einfach mal die Augen schließt und sagst, Herr, jetzt bin ich hier. Und jetzt kommt der wirkliche, weiß nicht, was sein Name ist, Thomas, Christian, Matthias, Petra, Sabine, Isi, wie immer du heißt. Der wirkliche, der ich wirklich bin. Der kommt jetzt zu dem, der du wirklich bist. Lass uns das einfach einen Augenblick mal machen. Eine Stille, wo jeder sagt, hier bin ich, Jesus, jetzt bin ich hier. Ja, Herr, wir sind jetzt hier bei dir und vor dir und gut, dass du da bist. Das ist echt der Grund auch, warum wir hier überhaupt zusammengekommen sind. Wir haben ja viele Begegnungen mit Jesus in den Evangelien. Da sind Hilfesuchende, die zu ihm kamen, Menschen mit schweren Krankheiten, ausgegrenzte Menschen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Da sind uns Begegnungen mit Feinden, mit Gegnern berichtet, Leute, die versuchten, Jesus fertig zu machen, die richtig gegen ihn arbeiteten. Da war Jesus konfrontiert mit Besserwissern und Schlaumeiern, mit Schriftgelehrten, Bibelforschern und Pharisäern. Er war konfrontiert mit Römern, er war konfrontiert mit allen möglichen Menschen. Er hatte viele Gespräche mit seinen Schülern, mit seinen Freunden, den Jüngern, aber auch einige Mitsuchenden. Und mir sind so ein paar eingefallen. Da ist zum Beispiel einer, der in der Nacht kam, als ihn keiner entdecken konnte. Einer, der zur höchsten Schicht der Gesellschaft gehörte. Und der sagte, Jesus, ich habe eine Frage. Und meine Frage bezieht sich auf das, was wirklich wahr ist. Wir wissen, dass du ein Meister bist, der von Gott gekommen ist. Und ich habe eine Frage über das, was wahr ist. Heutzutage im 21. Jahrhundert ist diese Wahrheitsfrage ja meistens ausgeblendet. In der Zeit der Aufklärung, die es jetzt so seit gut 200 Jahren gibt, der sogenannten Moderne, der Zeit der Moderne, war die Suche nach Wahrheit, nach dem, was wirklich wahr ist, sehr, sehr zentral. Die Wissenschaft hat einen ganz großen Einfluss gehabt und nur das, was man wissenschaftlich beweisen konnte, das galt. Und wenn man Gott nicht sehen kann und nicht beweisen kann, kann es natürlich auch keinen Gott geben. Und so gibt es ihn wahrscheinlich nicht, bis zum Beweis des Gegenteils. Und heute sind wir aber so am Ende dieser Zeit der Aufklärung. Und man redet von der Postmoderne, der Zeit nach der Aufklärung, in einer Zeit, in der es gar nicht mehr um die Wahrheitsfrage geht. Es werden gar keine Fragen mehr gestellt. Vielleicht seid ihr heute Abend so postmodern und sagt, wir wollen gar keine Fragen stellen. Wir wollen eigentlich nur ein paar schöne Lieder singen. Ja, oder, keine Ahnung, die warme Atmosphäre dieser Kirche genießen. Ich kann euch erklären, es wird im Winter noch kälter. Das ist eins der großen Wunder Gottes im Christustreff, dass hier jeden Donnerstag, auch in tiefster Winterskälte, das Ding voll ist. Zeigt doch, dass wir Menschen irgendwie uns nach mehr ausstrecken als nur einem gemütlichen Fernsehabend bei Bier und Chips. Vielleicht hast du gar keine Fragen und sagst, ich will nur ein paar schöne Gefühle, das reicht mir schon. Und so ist in unserer Zeit, in der Postmoderne, das auch so ein bisschen so ein Thema, dass die Leute sagen, ach, ist doch egal, woran du jetzt glaubst. Ja, Mickey Maus oder Minnie Maus, Donald Duck oder Daisy Duck, es ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, du glaubst an irgendetwas. Und wenn du jetzt zufälligerweise so ein Jesus-Freak bist, kann ja okay sein für dich, ja. Wahrscheinlich hast du ganz tiefe Probleme und du brauchst Jesus. Hauptsache, du fühlst dich wohl in dem, was du glaubst. Es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit und alles ist irgendwie wahr. Und das haben wir auch schon so als Christen so richtig in uns aufgenommen. Wir wollen nicht intolerant sein, also spielen wir den Wahrheitsanspruch herunter. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer von uns sagt das denn eigentlich, wenn er in der Uni oder in der Schule aufsteht? Übrigens, ich glaube an Jesus, und zwar nicht nur meinen Jesus, sondern den Jesus für uns alle. Den Jesus, der König der Welt ist. Den Jesus, der, wie das Glaubensbekenntnis sagt, einmal wiederkommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Und das heißt auch Sie, Herr Biologielehrer, und Sie, Germanistikprofessor. Er wird Sie richten für die Zensur, die Sie mir gerade gegeben haben. Wir wollen nicht missionieren, das ist so ein Schimpfwort geworden. Das ist nicht schick. Cool sind die Christen, die den Wahrheitsanspruch runterschrauben. Im Zeitalter der Postmoderne ist es in, auf der Suche zu sein, aber nicht etwas gefunden zu haben. Und wer sagt, dass er wirklich von einer Überzeugung überzeugt ist, der ist eigentlich doch schon relativ gefährlich. Aber die Suche ist nicht abzuschaffen. Die Menschen suchen, sie suchen den Sinn des Lebens. Sie suchen nach Wissen, sie suchen nach einem festen Grund. Sie suchen in allen möglichen Dingen, in Philosophien, in Gruppen, in Erfahrungen. Sie suchen, weil sie finden wollen. Wer sagt, dass das Suchen wichtiger ist als das Finden, der täuscht sich und der täuscht andere. Mir fiel da ein, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, dass wir als Jesusgemeinschaft, das ist so diese Kommunität, aus der Christustreff ursprünglich herausgewachsen ist, wir sind immer über Ostern mit unseren ganzen Leuten und auch mit den Kindern so auf so einer Retreat. Und da, weil es über Ostern ist, gibt es dann also dieses Suchen von den Ostereiern. Und damit es nicht zu viel Streit gibt, sind die schon in Körben. Und damit die kleinen Kinder auch eine Chance haben, steht immer drauf, für wen jetzt das ist. Also in jedem Körbchen steht auch ein Name drin. Ne? Und jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. 20 Kinder, 19 haben ihr Körbchen gefunden, das Osterkörbchen mit den schönen Schokoladeneiern drin und allem Möglichen. Und eins findet es nicht. Und dann sagen die anderen, du, das ist gar nicht so wichtig, dass du was findest. Es kommt auf die Suche an. Ja, die Suche ist das Entscheidende. Hauptsache, du suchst. Das ist das Wichtige. Und das Kind wird nicht sagen, okay, ist ja egal, das Suchen, das Finden ist nicht so wichtig. Es war die Erfahrung des Suchens, die mich jetzt weitergebracht hat. Wie ging eigentlich Jesus mit den Suchenden um? Wie ging er mit den intellektuell Suchenden um? Mit den Pilgern der Seele und mit den Pilgern des Geistes? Mir fallen 5 ganz unterschiedliche Begegnungen ein und ich werde sie alle nur ganz kurz nennen, keine Angst. Sie werden uns berichtet Und jedes Mal reagiert Jesus ganz unterschiedlich. Da ist zum Beispiel dieser eine, den ich schon erwähnt habe, der Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus kam, ein heimlicher Suchender aus den höchsten Gesellschaftskreisen. Da war ein reicher junger Mann, der wissen wollte, was dem Leben seinen tiefsten Sinn geben kann und der dann irgendwann traurig wegging. Da war Thomas, einer seiner engsten Freunde und Schüler, der dennoch nicht glauben konnte, dass Jesus lebte und dass das, was die anderen sagten, wahr ist. Da war Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, der im Gefängnis kurz vor seinem gewaltsamen Ende fragt, ob es wirklich stimmt, dass Jesus der Messias ist. Und dann war da noch der Herodes, der Provinzfürst von Galiläa, der auch an allem interessiert war und immer mal Jesus sehen wollte. Er war ganz heiß darauf, mal mitzuerleben, wie Jesus eins seiner super Wunder macht. Denn schließlich war sonst nicht so viel los in diesem Landstrich, über dem er der Chef war, in Galiläa. Jedes Mal reagierte Jesus völlig anders. Jeder dieser Suchenden hat einen anderen Beweggrund für seine Suche. Herodes ist der, der überhaupt keine Antwort von Jesus bekommt. Jesus schweigt. Es ist in dieser Zeit vor der Kreuzigung. Jesus ist schon gefangen und er wird von Pilatus nach Herodes gebracht. Und Herodes fragt ihn aus. Und Jesus schweigt einfach. Warum? Vielleicht, weil die Suche nicht echt war. Vielleicht, weil er ihn erst dahin führen wollte, wo er überhaupt echt und wirklich sucht. Ich bin ja oft unterwegs so zu missionarischen Abenden. Ich merke, dass manchmal Leute auf mich zukommen und Fragen stellen, aber dass sie gar keine Antwort wollen. Dass sie eigentlich nur mir ihre Frage entgegenballern, um dann bewiesen zu haben für sich selbst, dass diese Sache mit Gott für sie nichts ist. Und in solchen Situationen ist es besser zu schweigen, weil Argumente, die man dann bringt oder so, die prallen sowieso ab. Die Entscheidung ist schon vorher getroffen, dass das gar nichts bringen kann. Vielleicht war Herodes so einer, die Bibel sagt es uns nicht. Aber es ist interessant, dass uns von diesem einen berichtet wird, wo Jesus einfach schweigt auf seine Fragen. Und dass Jesus auch nicht im Stress war, ihn besonders zu behandeln, weil er nur zufällig der König war. Ich denke, Jesus schaute tiefer und sah, das Herz von Herodes war nicht wirklich offen. Bei Nikodemus wiederum ist es völlig anders. Er kommt mit einer echten Frage. Er sagt, Meister, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus antwortet dann mit einer Gegenfrage. Nikodemus war ein Theologieprofessor, einer der bedeutendsten Männer im ganzen Land. Und Jesus sagt, du bist Nikodemus, du gehörst zum politischen Führungskreis. Du bist ein theologischer Lehrer und du weißt das nicht. Und Jesus führt ihn durch seine Gegenfrage weiter. Und so nimmt er ihn ganz ernst und sagt dann weiter, weißt du was, Nikodemus, das, was du suchst, das kannst du gar nicht auf natürlichem Wege finden. Sondern es muss ein Wunder geschehen. Und dieses Wunder ist, dass du von Neuem geboren werden musst. Und diese Geburt ist nicht etwas, was du durch deine Theologie oder durch deine Frömmigkeit erarbeiten kannst, sondern dieses Wunder ist etwas, was der große und mächtige Gottesgeist in dir tut, wenn er von oben in dein Leben hineinkommt und wenn er dich von innen her erneuert. Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes noch nicht einmal wahrnehmen. Weil wir als Menschen von unserer natürlichen Fähigkeit her verschlossen sind für die Realität des Himmels. Und so führt Jesus den Nikodemus weiter und zeigt, dass seine menschliche Suche nur bis zu einem bestimmten Punkt führt und dass es danach auf das Wirken Gottes ankommt. Und darauf, dass ein Mensch sich auf dieses Wirken einlässt. Dass es notwendig ist, dass ein Mensch Gottes Wirken willkommen heißt und Gottes Geist willkommen heißt und sagt, ja, komm, so wie wir im ersten Lied gesungen haben, komm, du Sohn des Höchsten, komm, komm in mein Leben hinein. Und Jesus sagt, wenn das passiert, dann ist das wie eine zweite Geburt, wie ein ganz neuer Anfang. Und wir wissen dann, dass Nikodemus darauf einging, dass er ein Nachfolger von Jesus wurde. Zuerst heimlich und dann immer offener. Und selbst als Jesus gestorben war, hielt Nikodemus an ihm fest und zusammen mit Josef von Arimathea sorgte er dafür, dass er nicht nur irgendwie auf der Müllhalde der Hinrichtungsstätte verscharrt wurde, sondern dass er in ein echtes Grab kam. Und schließlich war er einer, der für Jesus aufstand, auch dort im Hohen Rat, man könnte sagen im Parlament des Landes Judäa damals. Er fing an als ein Suchender und wurde danach einer, der half, dass andere Jesus finden konnten. Über Thomas den Dritten habe ich schon oft gesprochen. Dieser Freund von Jesus, der am Ende nicht mehr glauben konnte. Er war verunsichert, genauso wie Johannes der Täufer. Wenn doch Jesus Macht hat, wenn doch Gott Wunder tun kann, warum passiert das dann, dass ich, Johannes, im Gefängnis bin und Herodes alle Macht über mich hat? Wieso kann es sein, so fragte sich Thomas, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Ist das nicht ein Beweis, dass die Sache mit ihm nicht stimmt? Und ist das nicht ein Beweis dafür, dass Gott ohnmächtig ist in dieser Welt? Aber als er Jesus begegnete, da waren seine Zweifel überwunden. Wie kannst du deine Zweifel und deine Unsicherheit überwinden? Es gibt zwei Dinge. Das erste ist, du kannst deine Fragen ganz ernst nehmen und so lange suchen, bis du Antworten findest. Und das ist das, was wir einfach heute Abend so ein bisschen tun wollen, dass wir Fragen ernst nehmen. Und deswegen gleich in 2-3 Minuten, wenn wir uns Zeit nehmen, Gott anzubeten, dann kannst du am Anfang einfach Zeit nehmen, oder die Band wird ein bisschen instrumental spielen, dass du erstmal aufschreibst und sagst, das ist meine Frage an Jesus. Das ist meine Frage an Gott. Also das Erste, was du tun kannst, ist, dass du nicht einfach so auf so einer religiösen Welle schwimmst, sondern dass du deine Fragen, deine Zweifel ernst nimmst und ihnen ins Gesicht schaust. Aber dass du dann mit diesen Fragen und mit diesen Zweifeln nicht allein bleibst, sondern zu Jesus kommst und in die Gemeinschaft der Christinnen und Christen kommst. Und das Zweite, was du tun kannst, und da will ich dann ganz am Ende noch kurz was drüber sagen, ist, dass du dich ganz auf Jesus einlässt und im Bild gesprochen, dass du dich auf das Wasser begibst. Wie Petrus, der aus dem Boot stieg und gegen alle Vernunft und alle Logik austrat und merkte, dass da, wo er die Hand von Jesus fasste, dass er da nicht untergegangen ist. Aber das ist vielleicht für manche der zweite Schritt, dieser Schritt, sich ganz einzulassen. Und heute Abend wollen wir gerade mal die ernst nehmen, die sagen, ich muss erst noch einiges klären, bevor ich so ganz mit Jesus auf dem Wasser gehen kann. Und dazu hast du jetzt gleich Gelegenheit. Jetzt ist die Zeit, die Band wird kommen und ihr seid eingeladen, einfach aufzuschreiben, wenn du kein Schiff bei dir hast, irgendwo in der Nähe ist einer, ein Nachbar, gibt dir einer. Und in ein paar Minuten kommen dann Leute hier durch die Reihen und werden am Innengang dann die Zettel einsammeln. Und vielleicht könnt ihr die Zettel dann durchgeben und da irgendwie wird das auch organisiert an der Seite, sodass ihr einfach eure Fragen loswerden könnt.